Mentales Nirvana.
Wir starten heute mal ganz langweilig, würde ich sagen, mit einem schönen guten Abend, Lenny.
Schönen guten Abend, Per.
Wir sitzen hier mal wieder so ganz angenehm beieinander, jetzt wo wir das letzte Mal vor 2 Wochen aufgenommen haben. Und dachte, ich frage einfach mal so ganz locker flockig, wie es dir so geht.
Spannende Frage.
Ne, ja, also es ist schon...
Man muss erst mal nachdenken. Nee, mir geht's super. Also ich war jetzt gerade beim Sport, habe heute ein bisschen was weggemacht, heute ist ja mein freier Tag. Und ja, habe so ein bisschen was abgehandelt, was so sein musste, Frisur und so ein Scheiß. Also es war so ein Einkaufen, Leergut wegbringen. Also ein Tag der großen Dinge.
So ein Allrounder.
Ja, so. Ich brauchte, dieser Tag ist halt mega geil gerade für mich, weil ich ja momentan nur 3 Tage die Woche arbeite. Mhm. Und ich kann einfach so diese ganze Scheiße, die man über die Woche und übers Wochenende halt immer wieder anfällt, dann an einem Tag immer alles abarbeiten. Deswegen fühle ich mich nach so einem Montag immer ganz gut.
Ja, für so ein verlängertes Wochenende hat was, ne?
Ja, also es ist schon besser, wenn du halt wirklich einfach arbeiten kannst, nach Hause kommen kannst und alles ist gemacht, so ungefähr. Mhm. Es war halt schon anders. Wie geht's denn dir?
Boah, ich bin zufrieden und erschöpft, sag ich dir. Also, ich war heute bei einem Freund den ganzen Tag auf der Baustelle und seit, wann war ich denn da? Um, ja, 20 nach 7 war ich da. Und ab dem Punkt wurde dann geackert, aber mal so richtig geackert, ne? Also so, wie man das jetzt wirklich im Alltag eigentlich selten hat. Also das ist eigentlich mal ganz schön. Ich bin ja sonst die Woche unter eigentlich nur hinterm Schreibtisch zu finden. Und manchmal sitzend, manchmal stehend, weil wir ja den kleinen Vorteil haben, dass wir so Stand-Up-Desks haben. Aber ansonsten ist es halt, hat das halt mit körperlicher Arbeit in dem Sinne halt wirklich nichts zu tun. Und wenn du jetzt mal wirklich den ganzen Tag so auf so einer Baustelle schuftest, und ich bin mir sehr sicher, dass ich das morgen alles merken werde, da freue ich mich schon tierisch drauf, mal rauszufinden, was für Muskeln ich eigentlich wirklich im Körper habe. Das ist schon was ganz anderes. Vor allem, da merkst du auch, das habe ich heute echt, ich bin ja regelmäßig beim Sport und so, ich würde mich jetzt nicht als unsportlich bezeichnen, aber das ist nochmal eine ganz andere Form von körperlicher Herausforderung, ne?
Ja, ich finde es immer wieder beeindruckend, wenn du halt so Leute siehst, die halt in diesem Business arbeiten, auch so Umzug-Business oder sowas. Du hiefst dir dann ab und probierst die Waschmaschine irgendwie zu bewegen und dann kommt so einer von denen, packt die sich kurz, trägt die runter und denkst dir, wie bewegt der die überhaupt?
Ja, und die sehen ja auch meistens gar nicht mal so aus, ne? Also ich muss
sehr
sagen,
unscheinbar meistens, ja.
Ja, eben. Also ich muss sagen, wir haben ja heute auf der Baustelle, ich würde mal sagen, unter der Anleitung in Anführungsstrichen vom Cousin meines Kumpels, der selber jetzt inzwischen Bauingenieur ist, aber vorher halt eine Ausbildung und Lehre gemacht hat. Ich glaube auch irgendwie, also halt, da kenne ich mich mit Unterkategorien zu schlecht aus, aber halt auch spezialisiert auf Dachbau. So. Und das ist halt momentan so das, worauf sich diese Baustelle zentriert zurzeit mit dem Dach und sowas, das komplett neu gemacht wird. Und der sieht halt, der ist halt jetzt nicht schmächtig jetzt nicht, aber der ist halt normal gebaut halt. Und dann war bei mir heute in meinem Aufgabenbereich so Löcher in die Wand zu stemmen mit so einer Stemmmaschine. Dann stehst du da auf der Leiter in, sagen wir mal, 3 Metern Höhe ungefähr. Hast so eine 15-Kilo-Maschine in der Hand, die pausenlos vibriert. Und dann musst du da ins Mauerwerk so ein riesiges Loch von 12 Zentimeter mal 7 Zentimeter reinstemmen mit 6 Zentimeter Tiefe. Und da mir lief der Schweiß runter. Ich konnte wirklich, ich habe keine 3 Minuten am Stück durchgehalten, da musste ich immer wieder absetzen. Und irgendwann haben wir uns dann mal abgewechselt und dann steht er da auf der Leiter und tackert da 15 Minuten lang ohne Pause durch.
Ja.
Also das ist nochmal eine ganz andere Form von Fitness und Stärke, muss ich sagen. Also,
ja, das ist so diese Bauarbeiterstärke ist immer noch eine ganz andere Nummer. So, ich finde es schon anstrengend, eine Bohrmaschine lange hochzuhalten, nur ein Loch irgendwo in eine Wand zu bohren. Und für die ist das halt so ein Ding, das machen die in 2 Sekunden, ja, einmal kurz runter. Und
das ist der Hammer, echt.
Also finde ich auf jeden Fall immer wieder beeindruckend und ist auch unterschätzt. So.
Absolut. Und deswegen bin ich jetzt mal sehr gespannt auf den Muskelkater morgen früh, der zu 100% kommen wird.
Ja, du hast mal Muskeln benutzt, die du gar nicht wusstest, dass du die hattest.
Ja, genau. Also das, so Schultern, Rücken, so die Ecke. Ich sah auch vorhin aus, als ich von der Baustelle gekommen bin, echt komplett von oben bis unten voll gedreckt und so. Also es war aber echt geil. Also es macht echt Spaß. Du siehst halt, was du an einem Tag so geschafft hast. Das ist
Ja.
echt cool. Nee, deswegen zufrieden und erschöpft, würde ich sagen.
Ja. Ja,
Und
okay. Ja, dann müssen wir aber auf jeden Fall jetzt nochmal Buße tun, Per.
wir müssen Buße tun.
Also es ist eher meine Schuld gewesen. Also aufmerksame Zuhörer werden gemerkt haben, dass letzte Woche keine Folge kam. Und eigentlich war das aber geplant, dass wir jetzt wieder regelmäßig jeden Donnerstag Folgen hochladen. Wir hatten diese Folge auch aufgenommen. Die Folge war im Kasten. Ich hatte sie auf dem Laptop und wollte sie eigentlich hochladen. Und habe mir sie aber angehört. Und in der Folge ging es halt so um Wahrheit. Das Problem dabei war, dass wir halt sehr oft abgedriftet sind in Themen, die etwas kontroverser waren und wo wir beide eher, oder ich muss sagen, eher ich mehr ins, bisschen mehr ins Meckern gekommen bin. Über bestimmte Leute, über bestimmte Gruppen, über bestimmte Einstellungen und Kommentare und sowas. Und ich habe mir das angehört und habe mich mit der Folge nicht wohlgefühlt. Einerseits, weil ich nicht Bock habe auf so kontroverse Themen, weil ich nicht unbedingt so ein Gossip-Podcast sein möchte, der halt sich nur über irgendwelche Dinge aufregt und irgendwelche Gruppen niedermacht oder in irgendwelche Shitstorms oder Internetkriege reingeht. Und andererseits ist es so eine negative Beigeschmack, den man da hat, wenn man sich immer nur am Meckern ist.
Ja, also wir haben ja jetzt darüber mal gesprochen so und man kann das, glaube ich, abrunden, indem man sagt, diese Folge, die wir letzte Woche aufgenommen haben, passt allgemein so nicht in das Konzept, wie wir uns hier diesen Podcast überlegt haben. So ein bisschen mal innerhalb dieses Podcasts Abstand zu kriegen von Themen, über die man sich im Alltag ganz gerne aufregt und die man jetzt hier mit so ein bisschen mehr Distanz beleuchten kann, sage ich mal. Und vielleicht können wir ja auch in dem Zusammenhang, wir haben ja jetzt uns eben gerade auch noch mal ein paar Gedanken gemacht, vielleicht schon mal ein bisschen vorstellen, was wir jetzt so vorhaben, was uns überlegt haben. Und zwar, vielleicht können wir die auch heute direkt mal einbauen. Also wir haben uns ja jetzt einmal überlegt, dass wir zwei Kategorien für den Anfang der Folge so einbauen wollen, wo wir einmal über eine Erkenntnis der Woche haben und einmal irgendwas, was uns genervt hat. Irgend so
Ja.
was Kleines so aus dem Alltag. Ich glaube, das fanden wir ganz witzig. Wir basteln derzeit noch ein bisschen in unseren Ideen. Und dass wir anschließend dann mit einem Zitat zum Thema dann in das Thema der Folge einsteigen wollen. Wollen wir die heute schon mal einbauen, die Kategorien?
Ich
Wollen wir
würde mal
das schon
sagen,
mal?
ich müsste halt so ein bisschen freestylen. Du könntest ja irgendwie, wenn dir schon mal was
Na gut,
einfällt.
Freestyle müsste ich jetzt auch, aber das ist vielleicht auch so ein bisschen der Witz daran. Man kann sich ja über die Woche so, wenn man weiß, wir nehmen wieder auf, kann man sich ja schon mal so klein, wenn man so wirklich so merkt, so, ah, fuck, okay, das hat mich jetzt irgendwie genervt. Diese Woche, dann schreibst du das kurz auf, dann weißt du, ah, okay, Potenzial für die Woche. Vielleicht hilft das ja auch, so kleine nervtötende Dinge im Alltag ein bisschen mehr Humor zu sehen, wenn man weiß, okay, es ist Potenzial für die nächste Folge, weißt du?
Ja.
Okay, wollen wir vielleicht erstmal mit dem Positiven anfangen, so mit der Erkenntnis der Woche.
Erkenntnis der Woche. Ja, es muss ja nicht unbedingt was Positives sein, kann ja auch einfach nur eine Erleuchtung sein, wo man sagt, boah, Welt ist scheiße. Aber ich glaube, ich würde das so halten, dass wir es auch so ein bisschen auch eigene Erkenntnisse für sich selber einfach machen. So, also,
Ja,
was
also
hat man so für
ich
sich, für
würde das
sein
tatsächlich
Leben
gar nicht
erkannt?
eingrenzen wollen. Also ich finde, das kann von bis sein. Also ich meine jetzt entweder man hat was für sich selber rausgezogen oder man hat rausgefunden, dass Hanuta für Haselnusstafel steht.
Das ist jetzt meine Erkenntnis der Woche. Das schreibe ich mir jetzt direkt auf. Alter, das wusste ich gar
Wusstest du
nicht.
das nicht?
Nein, das wusste ich nicht. Alter.
Nein.
Du hast gerade meine ganze Welt auf den Kopf
So, ja,
gestellt.
damn, ne? Ja.
Alter.
Da neige ich
Es
zu.
ergibt sowas von Sinn.
Oder?
Scheiße.
Ja, ich sag's dir. Das sind
Gott.
so diese kleinen Dinge, die das Leben verändern können.
Ja, fang du mal deine Erkenntnis an. Meine Welt ist gerade erschüttert. Ich muss mal
Okay,
kurz
also
überlegen.
du brauchst erstmal einen Moment, alles klar. Also
Ja.
meine Erkenntnis der Woche würde ich sagen, Die ist tatsächlich gar. Na gut, also die Woche ist ja eigentlich jetzt recht kurz. Man würde dann ja eigentlich auf die letzte Woche gehen. Ich würde ein bisschen cheaten und auf heute gehen, weil ich heute eine Folge von Betreutes Fühlen gehört habe. Ein Podcast, den ich momentan sehr viel höre mit Dr. Leon Winscheid und Atze Schröder. Bin ich großer Fan von. Von dem Podcast und da ging es jetzt in der letzten Folge, die ich gehört habe, ich höre so ein bisschen kreuz und quer und da ging es einmal um das Thema Harmoniebedürfnis. So bin ich süchtig nach Harmonie und das ist was tatsächlich, wo ich mich sehr stark einordnen würde. Und da habe ich einen Satz draus mitgenommen, den Leon Winscheid auch öfter mal wiederholt hat, weil er den auch selber sehr wichtig fand. Und zwar: Warum willst du, dass dich alle mögen? Du magst doch auch nicht alle. Also, es ist ein total simpler Satz eigentlich. Aber für mich ist es immer ich bin immer ganz gerne der Typ, der so auf der Party als der witzige und lustige und nette Typ irgendwie in Erinnerung bleibt. Und mir fällt das immer sehr schwer, bei solchen Sachen anzuecken. Ich habe da auch schon in meiner Solo-Folge hier Tragik der Netten drüber gesprochen, so zu nett sein. Und das ist halt dieses Bedürfnis für Harmonie. Das spielt da, glaube ich, ultimativ mit rein. Genau, also in dieser Folge wird da sehr viel darüber gesprochen, auch um die Kehrseite von Harmoniebedürftigkeit und zu nett sein und so, dass das eigentlich eine unglaublich oder eine ziemlich egoistische Sache ist, so humorbedürftig sein, weil du anderen die Chance entziehst, angemessen auf dich zu reagieren und so weiter. Aber diesen Satz so, warum willst du von allen gemocht werden, du magst ja auch nicht alle, der ist echt hängen geblieben und ich werde jetzt mal versuchen, den ein bisschen öfter zu beachten, weil ich wirklich tatsächlich jemand bin, der niemandem irgendwie auf die Füße treten will und sich sehr schwer damit tut, manchmal so seine Meinung zu sagen und Stopp zu sagen und ich gehe Streitigkeiten sehr schnell aus dem Weg so und das ist was, woran ich unbedingt
Finde ich
arbeiten will.
spannend. Ich habe das jetzt gerade für mich auch vor kurzem wieder so gemerkt. Ich habe das gleiche Problem wie du. Ich mag es auch nicht. Ich würde auch immer, dass jeder mich mag, so ungefähr. Und wenn mich jemand nicht mag, bin ich so, oh, scheiße.
Das scheint wohl bei echt vielen Menschen so zu sein.
Ja, es
Also zum
ist ganz, ganz
Beispiel,
schlimm. Das würde er es ja nicht sagen im Podcast. Es scheint ein
genau, also
allgemeines Problem zu
es ist
sein.
ein Riesenproblem. Also ich habe jetzt auch schon ein paar Bücher zu dem Thema gelesen. Also so, die Entscheidung liegt bei dir und so weiter. Das sind ja alles so Bücher, die sowas auch aufgreifen und auch hier den Netten beißen die Hunde und so weiter. Es gibt viele Bücher zu dem Thema. Die Frage ist immer nur, wie
Ja.
viel nimmt man an und wie viel setzt man auch um? Weil es ist ja bekannt, dass Ängste, wenn man sie ignoriert und zurückdrängt, stärker werden. So, und das ist bei mir lange Zeit der Fall gewesen, dass ich so Informationen aus solchen Büchern gezogen habe. Und mich dann mit der Umsetzung aber sehr, sehr schwer getan habe. Was
Ja.
natürlich nicht viel, also mir selber überhaupt nichts hilft. Und daran, das ist sowas, was ich versuche, wirklich ins Stammhirn zu prügeln, dass das irgendwie mal hängen bleibt, sich wirklich der Sache mal zu stellen und
Aber hast du das dann so auch? Ich habe das zum Beispiel sehr, sehr stark, wenn ich jetzt zum Beispiel mal Stress mit irgendjemand hatte, Streit oder irgendwie sich was auseinandergebrochen ist deswegen oder sowas, sodass man halt nicht mehr wirklich befreundet ist. Geht dir das auch dann, wenn du diese Person einfach random irgendwann mal triffst, geht dir das halt auch so auf den Sack? Dass
dass
du,
das irgendwie immer noch nachhalt,
ja, das ist
oder
irgendwie so
meinst du?
nachhaltend, du denkst halt so, du würdest eigentlich am liebsten so jetzt, dass die Person auf einmal merkt, ey, eigentlich ist er gar nicht so kacke und jetzt kommen wir, sind wir wieder Best Buddies so ungefähr. Auch nicht unbedingt, dass du mit denen dann weiter befreundet sein möchtest oder sowas, sondern dass du dann denkst, Hauptsache die Person würde jetzt wieder befreundet sein.
So praktisch so ein
Ich
bisschen
weiß,
das
es ist
letzte
kryptisch,
Wort
aber.
haben. So, das hat so ein bisschen was
Ja,
von
so
das
ungefähr
letzte Wort
das,
haben in
genau,
gewisser Weise.
dass du nicht das Gefühl hast, dass diese Person dich ablehnt, so dass du.
Ja, doch. würde ich so sagen, ich hatte vor 2 Jahren, das geht jetzt wirklich, wirklich tief, tief rein, eigentlich hätte ich jetzt gedacht, dass diese Kategorie ein bisschen kürzer bleibt, aber wenn wir jetzt schon mal drin sind, kann man jetzt auch nicht wirklich
Das war aber auch mal tatsächlich meine
abgrenzen.
Intention, dass wir auch über sowas dann länger sprechen und
Okay.
dann ins Thema reingehen und sowas.
Ich hatte das jetzt, und das ist jetzt wirklich deep, ich hatte vor 2 oder 3 Jahren habe ich den Typen durch Zufall in der Bar wieder getroffen, der früher in der Schule so von der 5. bis 10. Klasse so immer auf mir rumgehackt hat. So, da war ich nicht alleine, der hat sich immer dankbare Opfer gesucht, aber ich war auch immer gerne genommen. Weil ich, wie gesagt, ich bin nicht gut darin zu streiten. Ich war früher, also heute ist es, glaube ich, besser, mich selber zu verteidigen und so, wenn ich angegriffen werde, das schon. Aber früher in der Schule war ich gar nicht gut da drin. Deswegen war ich auch immer ein sehr dankbares Opfer und den habe ich dann wieder getroffen jetzt. Und da war auch so dieser kurze Moment, wo man sich durch Zufall auf der Herrentoilette getroffen hat und er hat mich erkannt und ich habe ihn erkannt und dann haben wir irgendwie kurz geredet. So kurz dieses Bedürfnis da zu zeigen, dass ich nicht mehr dieses dankbare Opfer von früher bin, weißt
Genau, dass du dich
du?
irgendwie geändert hast. So ein bisschen so. Das ist auch wahrscheinlich so eher das Ding, dass du zeigen möchtest, dass du dich verändert hast. Und teilweise, am schlimmsten ist es, wenn du dich halt irgendwie im Nachhinein betrachtet total scheiße verhalten hast oder irgendwie sehr, sehr unangenehm warst. Dass du dann zeigen möchtest, ey, ich bin nicht mehr so, so ungefähr. Auch wenn es gar nicht so lang, auch wenn es nur darum, du wirst die Person wahrscheinlich nicht mehr wiedersehen. Aber trotzdem will man das. Irgendwie, und ich verstehe nicht, eigentlich ist das ja komplett sinnlos.
Es ist also für die andere Person, vor allem, also ich gehe mal davon aus, dass die andere Person das halt nicht so sehen wird. Das ist halt für sich selber, also ich finde, das hat was von sich selber irgendwie Absolution erteilen. So, weil man sich vielleicht dafür schämt oder so. Also jedenfalls kam mir das so vor, dass es bei mir in dem Moment so war, dass ich mich dafür geschämt habe, dass ich ihm früher nicht mehr die Stirn hab bieten können. So mit schlagfertigen Antworten etc. pp. Und ja, davon hat die andere Person ja im ersten Moment, also erstmal wirklich, wirklich gar nichts. Das ist nur was für einen selber und es bringt auch eigentlich. Eigentlich bringt es überhaupt nichts.
Es bringt gar nichts, das ist genau das Ding. Es ist
So,
so.
eigentlich sollte man ja wirklich sagen, ey, drauf geschissen.
Es ist so ein
So.
Ego-Ding. Es ist so ein Problem. Und ich verstehe auch nicht, warum es einen so hart stört, dass du denkst, jetzt denkt diese Person von mir das und das. Und es ist eigentlich komplett irrelevant, aber trotzdem
Und
beschäftigt
vor
es
allen
es
Dingen, das ist
irgendwie.
halt auch das Ding, du ordnest dich halt auch schon wieder unter, ne?
Genau,
Na,
du
also
fällst
du
sofort
fällst
wieder.
sofort wieder ich sag mal, Opferrolle rein. Und das ist, glaube ich, und wenn man dann diesen Moment realisiert, dass man dieses Bedürfnis kurz hatte, dann fühlt man sich wieder scheiße. Und das ist halt nicht
Ja, ich
nötig.
habe auch so das Gefühl, wenn du in so eine soziale Gruppe reinkommst, da hast du so einen festen Stand in deinem eigenen Kopf, wie du in dieser Gruppe stehst. Und du fällst sofort wieder in deine Verhaltensweisen rein, die du in dieser Gruppe hattest. Das ist ganz, ganz weird, was der Kopf da macht, weil du denkst, du hast dich ja über die Zeit komplett verändert, aber dadurch, dass du in die soziale Gruppe kommst, fühlst du dich genauso, wie es vorher
Ich
war.
glaube, das sind, ich vermute das jetzt einfach mal so ein bisschen pseudopsychologisch, dass man in alte Coping-Mechanismen zurückfällt. Also
Ja.
so Coping-Mechanismen sagt ihr,
So
was der
grob,
Begriff,
ja.
ne? Also so Coping-Mechanismen sind so psychologische Werkzeuge, um mit Situationen fertig zu werden. So gerade so in Stresssituationen und so weiter. Und ich könnte mir vorstellen, dass irgendwie so das Gehirn sagt, mit diesen Werkzeugen habe ich damals schon in Anführungsstrichen überlebt. Plus die Macht der Gewohnheit, plus eingegrabene Denkmuster, die reaktiviert werden, wie man sie früher hatte. Wenn das alles dann zusammenkommt, dann fällst du halt in diese alten Muster zurück. Das wäre jetzt meine Erklärung
Ich
dafür, ne?
hätte,
Also.
also ich glaube auch, dass es daran liegt. Also ich weiß jetzt nicht, wie das Ganze funktioniert, aber mich nervt das irgendwie, dass du dann wirklich so in diese Muster zurückfällst oder dass du dann die ganze Zeit darüber nachdenkst, wenn diese Person wieder triffst. Aber eigentlich ist es ja komplett irrelevant. Diese
Ja.
Person hat überhaupt keine Relevanz mehr in deinem Leben und trotzdem beschäftigt das dich ja so.
Ja, und da kommt sowas ins Spiel, was ich als einen total sinnvollen Skill erachte und Das ist dieses aus dieser Situation heraustreten und von außen zu betrachten. Also, dass du
Ja.
dafür gibt es Metakognition, nennt sich das. Über das Denken nachdenken. Also, dass du aus der Situation heraustreten kannst, sozusagen. Also, Metakognition also hat noch einen viel, viel weiteren Begriff, so gerade so eher im allgemeineren Sinne, aber in diesem Sinne halt, dass du darüber nachdenkst, warum du das gerade denkst.
Aber das ist doch auch so ein bisschen das, was in der Meditation so ein bisschen geschult wird, oder? Also, dass du quasi dein Denken als separate Entität betrachtest.
Genau. Also das ist ja nicht nur Gedanken ziehen lassen, sondern halt diese Möglichkeit, also dass du halt, weil du die Gedanken einfach ziehen lässt, diesen Mechanismus praktisch einbaust, ne? Würde ich jetzt so sagen,
Würde ich auch sagen, das
dass du dir
ist, ja.
bewusst wirst, dass Gedanken gerade vorbeiziehen. So, weil es ja normalerweise totaler Automatismus ist, diese Gedanken einfach anzunehmen.
Genau, deswegen ist es ja auch irgendwie, oder soll es so gut sein, wenn du Süchte hast oder eine Sucht hast oder allgemein Probleme mit irgendwelchen impulsiven Handlungen hast. Wenn du viel meditierst, hast du dann ja den Vorteil, dass du merkst, dass du diesen Gedanken gerade hast, aber du assoziierst dich nicht selber mit diesem Gedanken, sondern kannst dich davon trennen und dir den betrachten und denken, drüber nachdenken, ob dieser Gedanke sinnvoll ist gerade.
Ja.
Weil du redest dir ja selber so viel Schrott ein, wenn es zum Beispiel darum geht, dass du dir jetzt nicht die Schokobrötchen von Aldi kaufen solltest, sondern vielleicht lieber was Anständiges. Aber du redest dir irgendwie dann ein, ja, aber ich brauche ja mehr Kalorien und ich habe noch nicht so viel gegessen heute, bla 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 bla.
Ja, dass man halt da einen Schritt zurückgehen kann und sagen kann, okay, das ist hier jetzt gerade mein kleiner innerer Schweinehund. Das ist ja für den inneren Schweinehund wahnsinnig wichtig zu
Ja.
erkennen, wann der in Erscheinung tritt oder der innere Kritiker zum Beispiel.
Genau, ja.
Ne, nee, genau. Also das war jetzt so die Erkenntnis
Das war
für
deine
mich, die
Erkenntnis
ich
der
da.
Woche,
Das war
okay.
meine Erkenntnis der Woche, dieses
Okay, was.
war man, also nochmal, um das nochmal dieses Zitat nochmal mit reinzubringen, so zum Abschluss. Warum willst du von allen gemocht werden? Du magst ja auch nicht alle.
Ist ein spannendes Zitat.
Und bei dir war es jetzt
Hanuta
Hanuta.
hat's weggerissen. Nee, ich hatte eben was, Moment. Für mich, ob es eine Erkenntnis der Woche ist, ist es eher so ein bisschen eine Realisierung an sich, glaube ich, so in so einem breiteren Spektrum. Ich probiere es gerade auf den Satz zu bringen. Also für mich war es vor allem sportlicher, aus sportlicher Sicht. Ich habe letzten Samstag, also Samstag habe ich Clubmeisterschaften bei uns gespielt. Im Golf halt. Und es lief nicht so gut. Und ich habe so ein bisschen, dann bin da so ein bisschen auch ans Nachdenken gekommen, warum lief das nicht so gut. Ich hatte häufiger mal so Probleme damit, besonders in sportlicher Sicht, mit Performance. Also, dass ich es eigentlich können müsste, aber es einfach nicht abliefern kann.
Ja, ich glaube, du hattest es schon mal im Podcast gesagt, irgendwie, dass du dich selber so unter Druck setzt, ne?
Ja, es ist nicht nur das unter Druck setzen. Das Problem war bei mir diese Realisierung, dass ich dazu neige, simple Abläufe oder Abläufe, die ich eigentlich schon verinnerlicht habe, so sehr zu zerdenken, dass ich komplett davon abkomme, sie überhaupt machen zu können. Also, dass ich mich quasi komplett paralysiere dabei. Ich weiß nicht, ob du das schon mal in irgendwas erlebt hast. Es ist halt, wenn du halt so eine extrem technische Sportart hast wie Golf, dann fällt es leicht, alles zu zerdenken, was du machst. Und mir ist immer wieder aufgefallen, wie viele Gedanken in meinem Kopf rumschwirren. Und mir ist halt aufgefallen, dass meine Erkenntnis dahinter war dann, dass ich vielleicht wirklich aufhören sollte, mich selber zu trainieren, weil ich damit nicht klarkomme. Weil ich hab jahrelang halt angefangen, mich wirklich beim Golf selber zu trainieren, weil ich halt sehr, sehr viel Wissen angehäuft habe über den Golfschwung und wie das technisch alles funktioniert. Aber ich habe realisiert, ich muss aufhören damit, selber mich technisch zu trainieren.
Klingt erstmal sinnvoll, wenn du das, also willst du das dann einen Trainer sozusagen outsourcen? Das macht ja irgendwie Sinn.
Genau, also mein Training sollte, das Training, was ich jetzt machen möchte, sollte sich darauf fokussieren, dass ich mich darauf konzentriere, was ich erreichen möchte. Sei es den Ball weiter schlagen, mehr das Ziel treffen, mehr Putts lochen, whatever. Jetzt mal einfach ausgedrückt. Und mich davon abzubringen, selber technische Sachen an meinem Schwung zu machen. Das wird richtig tough für mich, weil ich denke, wenn ich trainiere, denke ich über 1000 Dinge nach. Und das ist mir so über das Wochenende klar geworden, wie viele Gedanken ich auf einmal an einem Tag hatte. Weil wir haben sehr viel Golf gespielt, sehr, sehr viel Loch, also es waren 36 Loch. Du bist da so ungefähr 10 Stunden auf dem Golfplatz. Du hast Zeit. Du kannst viel nachdenken. Und ich habe so für mich so ein bisschen innerlich rekapituliert, über was ich eigentlich alles nachgedacht habe. Und habe innerhalb eines Tages bestimmt 5-mal meine Schwungtaktik verändert. Was ein Katastrophenpotenzial ist.
Ja. Ich war jetzt auch am Wochenende Golf spielen tatsächlich. Und da ist mir wieder aufgefallen, dass Golfen auch viel mit meditativen Fähigkeiten zu tun hat. Ja. Weil sobald du da stehst und den Schwung ausführen willst und den Schlag ausführen willst, in dem Moment, wenn du Gedanken im Kopf hast, also bei mir ist es so, wenn ich dann irgendwelche Gedanken im Kopf habe, egal was es ist, so, dann wird das nicht so funktionieren, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja. Wenn du in dem Moment es schaffst, dich voll zu konzentrieren und dein Hirn leer ist, sozusagen, dann wird das gut.
Genau, dann funktioniert das gut. Wenn du lernst, dich auf die eine Sache zu konzentrieren, die relevant ist, und das ist das Ziel, und nicht darüber nachdenken, okay, wie bringe ich jetzt den Schläger so dahin, dass ich das Ziel treffe, dann hast du schon verloren. Weil du musst bedenken, Golfschwung ist 1 Grad Schlägerkopfunterschied, links oder rechts,
ja,
macht auf die Distanz, die du den Ball schlägst, 10 bis 20 Meter aus. Und das ist auch so ein, das kann bei dem Sport halt zwischen richtig, richtig scheiße spielen und richtig, richtig gut spielen, ist halt weniger als 1 Grad.
Also deine Erkenntnis der Woche war jetzt, dich nicht selber trainieren zu wollen oder wie viele Gedanken du so in einem Spiel so durch dein Hirn rattern?
Ja, das ist halt, kann ich nicht als meine Erkenntnis der Woche nehmen, weil das habe ich schon immer gehabt, aber ich konnte es halt nie abstellen. Und meine Realisierung ist halt, dass ich aufhören muss im Training, rede ich mir ja ein, okay, ich trainiere mich jetzt gerade selber, jetzt muss ich ja über Technik nachdenken. Das Problem ist, wenn ich den Großteil der Zeit, die ich mich mit dem Golfsport beschäftige, verbringe ich ja im Training und nicht in Turnieren.
Ja.
Und wenn ich dann im Training bin und meinen Default-Modus, wie ich spiele, das ist, dass ich darüber nachdenke, wie ich meine Technik gut ausführe, dann falle ich natürlich im Spiel, besonders in Drucksituationen, immer wieder auf diesen Modus zurück, weil ich das am meisten gemacht habe. Ich habe viel zu wenig halt einfach gespielt, einfach das gemacht. Und ich habe es probiert halt wirklich nicht mehr auf der Range zu trainieren, sondern einfach nur spielen, 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 spielen. Aber selbst da denke ich halt immer noch über Technik nach. Und deswegen ist jetzt mein Ziel, wenn ich jetzt über den Winter was mache, werde ich mir einen Trainer suchen, der sagt mir Sachen, ich mache nur diese Sachen. Das wird schwer für mich, weil ich, wenn man so lange Golf spielt, weißt du halt so viel darüber, über den Golfschwung. Ja, da fallen dir 1000 Dinge ein, die du machen könntest. Dass sich wirklich auf diesen Trainer verlässt, der sagt dir, das machst du, das machst du, das machst du, du führst das aus und danach ist Schluss. Mehr machst du nicht.
Und das war eigentlich eine ganz schöne Erkenntnis.
Ist eine schöne Erkenntnis, ist eigentlich entspannt, aber das wird für mich richtig, richtig schwer sein, weil ich es jahrelang so gemacht habe.
Ja gut, aber wenn du jetzt schon mal weißt, dass es für dich schwer wird, anstatt dass du, dann lieber, dass du vorher schon weißt, dass es schwer wird, anstatt dass du daran gehst und sagst, ach, das wird easy und einfach deine Natur sozusagen ignorierst und dir das schön redest, besser du weißt es vorher schon.
Ja, genau. Ne? Also, das ist meine Erkenntnis der Woche.
Das war deine Erkenntnis der Woche, sehr schön.
So, dann jetzt vielleicht mal kurz abgeschnitten, was ist denn dein Hutschnurplatzer der Woche?
Mein Hutschnurplatzer, also bei mir, wann ist mir denn die Hutschnur geplatzt? Mir ist die Hutschnur geplatzt innerlich, ich würde ja eher sagen so innerlich, Innerlich ist mir die Hutschnur gerissen am Sonntag, also gestern. Ich war mit meinen Eltern und meiner Oma mal wieder im Hagenbecks Tierpark. Und es hat meine Mutter meiner Oma zum Geburtstag geschenkt und wir waren da. Wetter war besser als erwartet. Schön warm, es war echt toll, mal wieder da zu sein. Und wo mir die Hutschnur gerissen ist innerlich, war die Erkenntnis, dass meine Glutenunverträglichkeit mir bei solchen öffentlichen Parks oder irgendwie bei solchen Sachen alles wegnimmt, was Spaß macht. Keine Crepes, keine Waffeln, keine Fischbrötchen, kein Eis in der Waffel, kein
ist alles
Bierchen.
Nur Weizen, ne? Es ist immer Weizen.
Alles irgendwie mit Gluten, hat irgendwas immer mit Getreide zu tun. Über die Krebs habe ich besonders geweint, muss ich sagen.
Krebs sind auch einfach so das Beste, was du machen kannst. Du findest es immer überall, das ist immer...
Ja, und Deutschland ist tatsächlich extrem schlecht, was solche Sachen angeht, ausgerüstet. Italien war besser, muss ich sagen. Italien war besser vorbereitet. Da waren wir den einen Tag irgendwo in der Walachei das war so ein Foodtruck einfach. Und der hatte glutenfreies Bier. Einfach.
Gut.
Und die haben auch deutlich mehr glutenfreie Biermarken zum Beispiel. Also in jedem Supermarkt findest du glutenfreies Essen. Also das war so, da habe ich innerlich gedacht, so, das kann jetzt nicht wahr. Also ich konnte, also Currywurst habe ich dann am Ende gegessen, das ging, aber so Süßkram, so einfach mal so ein Crepe auf der Hand, geht nicht mehr. Wo ist dir die Hutschnur gerissen?
Es ist eher so nicht so ein Moment gewesen, wo ich fast ausgerastet wäre, sondern eher so eine Sache, die mir einfach nur auf den Sack geht, ist die Platzierung von Eiern im Supermarkt.
Okay.
Alter, ist dir mal aufgefallen? Ich gehe in verschiedensten Supermärkten teilweise einkaufen, weil ich mal im Winsen einkaufen gehe und whatever. Es ist immer woanders. Die können sich nicht darauf einigen.
Du suchst
immer dir den Arsch wund, um diese scheiß Eier zu finden, durch den ganzen Supermarkt.
Ja.
Mal stehen sie beim Gemüse, mal sind sie hinten bei den Getränken, mal sind sie ganz am Anfang, mal sind sie irgendwo bei Lidl neben den Kettensägen. Keine Ahnung. Die sind nicht einheitlich. Gemüse, weißt du immer, Gemüse findest du, da ist Gemüse. Dann findest du deine Milchprodukte, dann findest du dann dein Fleischprodukte.
Es steht ja auch nicht dran, ne?
Nee, die Eier sind einfach nicht markiert. Du musst einfach rumsuchen und teilweise läufst du dich einen ganzen Supermarkt, suchst du ihn wilder, hast du ein kleines Regal, wo dann die Eier untereinander aufgereiht sind und du findest das einfach nicht.
Musst mal random einfach irgendwie eine Kundin fragen, so, Entschuldigung, haben Sie meine Eier gesehen?
Entschuldigung, Simi,
könnten Sie mit diesem Mann von mir weggehen? Einfach mal so als Icebreaker.
Ja, weiß ich nicht, ob das so gut ankommt.
Ja, gut. Naja.
Lass mal nicht.
Okay, aber jetzt auf jeden Fall.
Ich würde jetzt als dein Anwalt würde ich dir empfehlen, das zu lassen.
Finde ich gut. Genau, eine neue Tradition. Vielleicht bevor wir jetzt mit unserem eigentlichen Thema einsteigen. Wie lange haben wir denn schon eigentlich?
Zu lang, aber scheiß drauf.
Egal, komm. Und zwar haben wir uns jetzt gesagt, wir probieren jede Woche mal irgendwie was Neues aus, getränketechnisch. Diese Woche, Danny, möchte ich dir sagen, was wir hier gerade schlürfen. Das ist der Speyburn Single Malt Whisky aus Scotland.
Scotland.
Mhm. Und wie dir vielleicht schon aufgefallen ist, schmeckt der ein wenig, ja, wir können ja beide noch mal kurz hier einen Schluck trinken. Der schmeckt sehr holzig. Der schmeckt schon fast ein bisschen nach Bourbon. Und das liegt daran, dass der aus amerikanischen...
Ich sag mal ja.
Der ist in aus amerikanischen Eichenfässern. Deswegen ist er so holzig, amerikanische Eichenfässer für so ein kleiner Knowledge-Schnipser zwischendurch. In der amerikanischen Regelung ist es so, dass sie keine alten Fässer benutzen dürfen, sondern nur neue. Und das heißt, sobald du den Whisky da reinfüllst, saugt er das komplette Holzaroma aus diesen neuen Fässern raus. Und deswegen sind auch zum Beispiel Jack Daniels als Whisky wahnsinnig holzig. Und der geht schon so ein bisschen in die Richtung Jack Daniels, finde ich. Genau, ein bisschen Karamellnote hast du noch mit drin.
Mhm. Ja, ich sehr, mag sehr, den. Aber mag ich.
Danke geht raus an Patrick Wiersierski, der mir diesen Whisky zum Geburtstag geschenkt hat, letztes Jahr.
Danke, Patrick.
So, unser Thema. Lenny, willst du kurz sagen, was wir für ein Thema uns überlegt haben und dann hau ich mal ein Zitat dazu raus.
Oder ich würde sagen, das Zitat und die Zuschauer können raten. Oh,
oder so, alles klar. Okay, pass auf. Das Zitat lautet: Der Weg zum Glauben ist kurz und bequem, der Weg zum Wissen lang und steinig. Klingt ja jetzt erstmal nach Religion, ne?
Wollte gerade sagen.
Das klingt Religion, aber weißt du, in welchem Kontext und von wem das gesagt wurde?
Von?
Gesagt wurde das von Ernst Stühlinger, der, ich weiß nicht, ob er es heute noch ist, auf jeden Fall war er mal der Direktor des NASA-Raumforschungszentrums.
Ah.
Und der hat das im Kontext, und der Kontext ist jetzt entscheidend dafür, um auf unser Thema zu kommen, er hat das im Kontext gesagt zu der Theorie, dass die Mondlandung gefaked war. Diese Theorie der gefakten Mondlandung, die NASA hat das in einem Studio aufgenommen. Genau. Ich glaube, da kommt man jetzt schon mal so ein bisschen hinter, worum es hier gehen könnte. Und zwar Verschwörungstheorien. Übrigens, ich habe im Zuge meiner Recherche dazu, weißt du, warum die Leute behaupten, dass, also warum die NASA überhaupt die Mondlandung gefaked haben soll?
Das war doch, also ich rede mit Halbwissen hier, also was ich davon mitbekommen habe, ich kann es erst mal sagen, du kannst mich korrigieren. Es war ja gerade so Zeit des Kalten Krieges, so ungefähr, oder irgendwie um den Zeitpunkt rum. Und es ging ja irgendwie darum, dass die Russen angeblich eine Rakete gebaut haben sollen, die bis zum Mond fliegen kann.
Genau, das war ja dieses Wettrennen zwischen wer landet zuerst auf dem Mond,
wer schafft Amerika zuerst zum Mond, oder Russland. Genau. Mhm. Und da hat anscheinend NASA so auf einmal so unrealistisch stark Gas gegeben, angeblich unrealistisch, dass sie und sind dann auf einmal haben die es dann geschafft, auf den Mond zu kommen, und das wurde angeblich gefaked, um den Russen eins auszuwischen, damit sie sagen können, die Amerikaner waren als erstes auf dem Mond.
Nicht nur deswegen, auch bestimmt deswegen, da gibt es auch bestimmt verschiedene Lager, aber ich hatte jetzt bei meiner Recherche herausgefunden, dass die NASA die Mondlandung gefaked hatte, weil sie von John F. Kennedy, dem damaligen Präsidenten, unter Druck gesetzt wurde, weil der das dem Volk versprochen hat, dass bis zum Ende des Jahrzehnts die Amerikaner die Ersten auf dem Mond sein werden.
Ei.
Also nicht nur, um den Russen als auszuwischen, sondern auch als Propaganda fürs eigene Volk, von wegen, yay, wir haben es geschafft.
Weißt du, das Problem bei diesen Sachen ist, oder Problem, ich würde sogar glauben, tatsächlich. Also, ich kann es mir vorstellen, weil ich finde, es gibt viele Verschwörungstheorien, wo ich wirklich sage, Alter, das ist so ein Bullshit. Bei der sehe ich, wie Leute darauf kommen und könnte glauben, dass das so wäre. Weil die Aufnahmen waren ein bisschen zu perfekt, fand ich.
Mm. Guck mal, und da ist das finde ich schon mal sehr, sehr interessant so für einen Anfang, weil ich habe jetzt nochmal das eine Buch gelesen von Frank Schätzing und so in Vorbereitung auf die heutige Folge. Auch von Betreutes Fühlen gibt es eine Folge zum Thema Verschwörungstheorien, die ich mir auch angehört habe. Und es gibt ja, wie gesagt, wie du schon sagst, so die wildesten Verschwörungstheorien, aber Leon Winscheid meinte im Podcast von Betreutes Fühlen, dass wir alle auf die ein oder andere Art Verschwörungstheoretiker sind. Und da siehst du es schon, wenn du jetzt sagst, du könntest es annehmen. Es geht ja auch wieder um das Thema Weltbild. So, wie sehe ich die Welt? Das hatten wir auch schon bei der Wahrheitsfolge, die wir jetzt nicht veröffentlicht haben, gesagt. Aber es geht immer um die Bestätigung des eigenen Weltbildes. In der Art, wie wir die Welt wahrnehmen.
Ja.
Und das heißt, wir alle sind ja auf irgendeine Art und Weise Verschwörungstheoretiker. So zum Beispiel, mein persönliches Beispiel wäre die Bücher von Dan Brown zum Beispiel, die ja auch auf irgendeine Art und Weise, also die ja so nah an der Realität sind mit Kunstwerken, die es wirklich gibt und so, und da so eine Geschichte hinter zu basteln mit Geheimbruderschaften und so, dass du da wirklich sitzt und denkst, ja, das könnte so gewesen, warum nicht? Das klingt realistisch.
Ja, genau, es passt.
So, und für manche passt das halt eher ins Weltbild und für manche halt irgendwie so das. Ich bin da, ich war der Meinung, dass wir, dass du, glaube ich, im Zuge der Vorbereitung auf diese Folge gesagt hast, wir beide suchen uns mal irgendwie ein, zwei Verschwörungstheorien irgendwie raus. Hast du zwei rausgesucht?
Ich habe mir YouTube-Videos dazu angeguckt, also ich war nicht so vorbereitet wie du.
Also wir haben ja jetzt schon mal auf jeden Fall, also gefakte Mondlandung haben wir ja schon
Gefakte
mal, ne? Das ist
Mondlandung
ja so
haben wir
eine der
schon mal.
bekanntesten,
Das ist
würde ich
eine der
sagen.
bekanntesten. Die ich auf jeden Fall ansprechen wollte, ich habe da jetzt nicht extrem researched, weil wir genau wissen, dass da
Ja.
nicht viel hinter ist, aber eine Verschwörungstheorie, die ich wirklich spannend finde, wie viele Menschen daran glauben, ist immer noch Flat Earth.
Ja, Flat Earth ist mir auch über den Weg gelaufen jetzt in der.
Genau, ich fand Flat Earth, ich finde das so spannend, besonders weil wir das ja auch so ein bisschen im Zuge auf Wahrheit machen wollten. Wir können uns ja alle auf viele fundamentale Wahrheiten einigen. Die meisten Menschen auf jeden Fall. Und ich bin immer davon ausgegangen, dass allein schon durch Bilder aus dem Weltraum und Bilder von der Erde und Bilder von anderen Planeten, dass das unumstößlich wäre, dass die Welt eine Kugel ist. Besonders allein schon durch die Sonne, dadurch, dass die Welt sich dreht, dadurch, dass wir Tageszeiten haben und wir wissen, dass die Erde sich um die Sonne dreht. Bin ich davon ausgegangen, dass wir alle diese fundamentale Wahrheit haben, auf die wir uns einigen können.
Vor allen Dingen auch, was du, glaube ich, jetzt vergessen hast, das Thema Gravitation. Ne?
Gravitation, auch das, genau.
Wobei tatsächlich, da kann ich gleich nochmal, aber ich lasse dich gleich erstmal Zeit,
Ja,
weil da
genau.
gibt's, da haben die Leute auch eine sehr geile Erklärung für
Genau,
Gravitation.
die haben ziemlich viele, die finden ja auch geile Erklärungen dafür. Das ist auch so witzig, die denken, das ist schon ziemlich kreativ. Aber ich finde das immer so geil, wie die Leute auch wirklich die Augen verschließen davor, um zu sagen, nee, das ist alles Quatsch, das ist für mich kein Beweis. Es gab ja einmal diese, es gab diese Situation, wo ein Flat Earther ein Experiment gemacht hat, um zu beweisen, dass die Erde flach ist. Und da hat er so zwei Aufbauten gemacht, so zwei größere Türme, so ich weiß nicht, aus was die gebaut waren, er hat auf jeden Fall Türme gebaut, so, die so 10, 15 Meter hoch waren, weiß ich nicht. Irgendwie auf jeden Fall hoch genug. Und meinte, okay, ich schieße jetzt einen Laser parallel zum Boden.
Ich kenne
Und wenn das so wäre, dass die Erde rund wäre, dürfte ich diesen Laser ja nicht mehr sehen. Und wenn doch, müsste ich den ja, wenn die Erde flach ist, müsste ich den ja sehen können. Und er hat das Experiment mehrmals gemacht. Natürlich hat er diesen Laser nicht gesehen, weil der andere Turm, den er aufgebaut hat, war halt einen Kilometer weg. Und diese leichte Krümmung hat dafür gesorgt, dass er diesen Laser natürlich nicht mehr sieht.
Tatsächlich ist dieses Experiment ururalt. Ich weiß nicht mehr, auf wen es genau. Ich glaube, es geht auf irgendeinen Mönch zurück, der sogar vor. Wer hat denn jetzt nochmal. Wer war denn der nochmal letztendlich wirklich bewiesen hat, dass die Erde eine Kugel ist? Also, ich weiß, dass Magellan zum Beispiel das dadurch bewiesen hat, dass er einmal um die Welt gesegelt ist.
Ja,
Ne?
genau.
Aber dieses, genau diese. Und dieses Experiment vor allem. Vor allem, was es damals schon. Was es dann später als bekannte. Beweise dafür gab, dass die Erde wirklich eine Kugel ist, war halt auch dieses Experiment von einem Mönch entwickelt. Schon
Ja,
irgendwie aus
genau.
dem 8. Jahrhundert oder was. Ne, genau, und ich weiß nicht, ob dir das, ich weiß nicht, es gab sogar Anfang 2020, das habe ich jetzt bei meiner Recherche gelesen, und zwar bei dem Magazin, lass mich nochmal ganz kurz gucken. Ich habe mir das natürlich aufgeschrieben. Planet Wissen, die 2020er Ausgabe. Die haben auch über das Thema Verschwörungstheorien gesprochen. Und zum Thema Flat Earther, da hat Anfang 2020 hat ein Typ, daran kann man mal sehen, wie gefährlich das teilweise, was für gefährliche Ausmaße das teilweise annehmen kann. Der wollte ins All fliegen, um allen zu beweisen, dass die Erde eine Scheibe ist, mit einer selbstgebauten Rakete. Und die ist abgestürzt und er ist dabei umgekommen. Tatsächlich.
Shit.
Also da musst du schon ziemlich dedicated sein. Und gerade jetzt so beim Thema Flat Earther, das wäre vielleicht, weil ich fand, warum ich mich jetzt auch damit ein bisschen damit intensiver übers Wochenende jetzt beschäftigt habe, ist, weil, na klar, kann man das im ersten Moment immer alles witzig finden, woran die Leute immer so glauben. Mich hat jetzt mal so interessiert, was steht eigentlich dahinter? So, weil Verschwörungstheorien zu glauben, ist tatsächlich erstmal so eine rein, wirklich ein menschliches Ding. Man kann jetzt erstmal sagen, die sind alle dumm und interessiert die alle, die interessieren sich nicht für Fakten und die glauben alle an Fake News und alternative Fakten und so weiter, aber erstmal ist es rein menschlich, wo wir ja schon beim Confirmation Bias waren zum
Ja,
Beispiel.
yeah, also was man dazu sagen muss, da sind teilweise richtig, richtig intelligente Leute auf der Seite, die wirklich an Flat Earth glauben und an Verschwörung, auch die absurdesten Verschwörungstheorien glauben, aus unserer Sicht. Und die haben teilweise dann wirklich Doktoren, Professoren auf ihrer Seite. Mhm. Und dann fragt man sich, jemand, der so einen hohen Bildungsabschluss hat, anscheinend muss ja irgendwie was im Kopf haben. Wie kommen sie dann dazu, das zu glauben?
Pass auf. Und dazu habe ich jetzt erstmal was, weil erstmal fand ich das sehr interessant, was Frank Schätzing dazu schreibt. Und ich glaube, das ist erstmal was Fundamentales, was man zu Verschwörungstheoretikern verstehen muss. Der hat nämlich geschrieben, erstmal, und das ist eigentlich total einleuchtend, ne? Zu vertreten, dass die Erde flach ist, eine Scheibe, das ist, wenn man es mal genauer nimmt, unfassbar langweilig. Das ist unfassbar langweilig zu vertreten, dass die Erde flach ist. So, da gibt's doch viel, könnte man sich doch viel spannendere Sachen raussuchen.
Ja.
So, aber gerade diese Community ist ja ziemlich groß. Und das ist der Punkt. Es geht um die Community. Dass du Teil einer erleuchteten Gruppe bist. Das nennt man kollektiven Narzissmus.
Mhm.
Kann man immer wieder beobachten. Da kann man auch bei sich selber beobachten. So.
Ja, das habe ich tatsächlich ein bisschen gemerkt. Ist jetzt zwar keine Verschwörungstheorie, aber das habe ich gemerkt, als ich noch vegan war.
Ja.
Der kollektive Narzissmus, auch wenn ich nicht wirklich so ein extremer Veganer war und mich über andere Leute gestellt habe oder sowas, du merkst trotzdem, dass du immer so ein bisschen das Gefühl hast, dass du irgendwas weißt, was andere Leute nicht wissen. Dass du irgendwie so ein höheres Level hast. Du sagst, ja, okay, ich weiß, wie Tiere behandelt werden und ich weiß, dass ich so ein bisschen über euch stehe, so ungefähr. Und damit fühlt das, da kommt auch ein bisschen dieser kollektive Narzissmus mit rein, da man so das Gefühl hat, wenn du dann irgendwie mit Leuten redest, die auch vegan sind, dass man irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, so ein bisschen so einen Boost bekommt, so einen Ego-Boost.
Genau.
Dass du also eine exklusive Gruppe bist.
Und das ist halt mit diesen Communities halt auch so, ne? Also, wie gesagt, zu glauben, dass die Erde flach ist, ist ein unglaublich langweiliger Fact.
Ja.
Weil es geht um die Community, die sich gegen alle anderen stellt. Ne? Also, das kommt auch noch mit dazu, du brauchst einen Mainstream. Ein größerer Teil, der das Gegenteil glaubt. Sonst funktionieren Verschwörungstheorien nicht.
Ja, genau.
Ne? Also wenn jemand mit einer Verschwörungstheorie um die Ecke kommt und du stehst da als für dich normaler Bürger und sagst, ja, stimmt eigentlich, ne? Dann ist die Provokation dahinter weg. Dann funktioniert die Verschwörungstheorie nicht. So, und was ich sehr interessant fand, und das hat Leon Winscheid gesagt in dem Podcast, dass es tatsächlich Persönlichkeitseigenschaften gibt, die, wenn die besonders ausgeprägt sind, dich anfällig für Verschwörungstheorien machen. Soll ich mal kurz durchgehen? Ich fand das unglaublich spannend.
Mach mal. Das
erste, Punkt 1, war Misstrauen und soziale Angst. Also das Gefühl, schlecht behandelt zu werden. Für Verschwörungstheorien im Großen und Ganzen war Corona ja eine wunderbare Zeit, ne?
Ja, auf jeden Fall. Genau deswegen, weil du
so,
immer.
Das ist halt das Perfekte.
Ja. Da sind auch extrem viele Schwurbler draus entstanden. So, du hast ja bei Xavier Naidu und du hast ja so viele Leute gesehen, die ja in Corona ausgetickt sind.
Attila Hildmann und wie heißt nochmal hier der Schlager-Jodler da, mit mit dieser Laura.
Oh ja, Wendler.
Das war ja auch noch so, ne?
Die sind alle abgeschwurbelt auf einmal.
Genau, also Misstrauen, also dieses Gefühl, schlecht behandelt zu werden von wem auch immer. Weil darum geht es. Genau, von denen da oben. Anderer Punkt, es muss ja immer einen Schuldigen geben.
Ja, klar.
So, das ist halt nochmal jemand anderes. So, im Großen und Ganzen lässt sich ja, glaube ich, ziemlich schnell bei solchen Theorien feststellen, dass es immer einen Schuldigen gibt. Immer irgendjemand, der wovon profitiert. Ne? So definiert sich ja eine Verschwörung, eine Gruppe von Menschen, die zusammenkommt, um im Geheimen Ziele zu verfolgen, die häufig anderen Menschen schaden. So definiert es jedenfalls die Bundeszentrale für politische Bildung.
Ja.
Ist auch sehr lustig, wenn du das bei denen auf der Internetseite nachguckst. So, die haben auch wirklich einen eigenen Teil zu Verschwörungstheorien. Es ist sehr einfach geschrieben. Wahrscheinlich, weil die hoffen, dadurch auch die Einfachen so ein bisschen davon zu überzeugen. So, weil, das ist nämlich der nächste Punkt, geringe Bildung ist auch ein Punkt dafür, dass du anfällig für Verschwörungstheorien bist. Jetzt haben wir natürlich, wie du eben gerade schon sagtest, intelligente Leute dabei. Wobei geringe Bildung jetzt tatsächlich in dem Falle bedeutet nicht dumm, ja. oder ungebildet in dem Sinne, sondern einfach aus, heute würde man glaube ich sagen, aus bildungsferneren Schichten, die das Gefühl haben, wenig Kontrolle über den eigenen Lebensweg zu haben, weil sie weniger Optionen haben. So.
Ja, die neigen dazu, sich ungerecht behandelt gefühlt zu haben, weil sie dann merken, ey, der Arbeitsmarkt ist scheiße, ich bekomme keinen Job, ich bin irgendwie nicht so, andere haben es so einfach, andere haben so viel Geld und das muss aus irgendeinem Grund so sein, das sind die Eliten und so ein Kram.
Ja, genau, also das spielt so in das mit rein, worauf auch dieser Punkt raus will, und zwar dieses Kontrolle über das eigene Leben haben.
Ja, ja.
So. Dass dein Leben, weil du weniger Optionen hast, so eine Art Spielball von Mächten von außen ist. So, das hat man während Corona ja wunderbar gesehen. Ein Virus, etwas nicht Greifbares, kontrolliert das Leben von Milliarden Menschen und du kannst nichts dagegen machen als normaler Mensch. Und da bekommen solche Menschen halt Angst. So, weil sie nichts tun können. So, jetzt werden sie zum Spielball von etwas, was nicht greifbar ist. Und das ist halt dieser Punkt. Ne? Und egal, ob das jetzt genau die reichen, mächtigen von oben, so ein bisschen dieses Hoffnungslose, ich kann nichts machen, das ist halt so eher so der Punkt.
Genau, ja.
Dritter Punkt war die Ablehnung der Meinung von Autoritäten. Ne? So nach dem Motto, du hast mir gar nichts zu sagen. Das Robert-Koch-Institut hat mir überhaupt nichts zu sagen.
Genau, das zweifeln die sofort an.
Was ich jetzt tun soll.
Genau.
Ne? Und und ich mache mir meine Meinung aus Quellen, die mir passen. Was in dem Sinne ironisch ist, weil für die ist YouTube genauso eine gute Quelle wie das Robert-Koch-Institut. Aber sobald du dir deine Fakten halt auf YouTube suchst, bist du in der Bubble drin, die dir sowieso schon dein Weltbild bestätigt.
Ja.
Wenn du jetzt dieses Weltbild hast, von wegen der Virus war nur eine Erfindung der Regierung, um uns alle zu kontrollieren, oder von Bill Gates, um uns Chips zu implantieren, oder von Jeff Bezos, der die Aktie von Amazon in die Höhe treiben wollte, dann wirst du im Internet, wenn du solche Sachen suchst, auch nur das finden, was dein Weltbild bestätigt. Ne? Also das meinte zum Beispiel Leon Winscheid auch in seinem Podcast. Das Internet ist der größte Confirmation Bias, der uns jemals auferlegt wurde. Weil du wirst zu allem ein Ergebnis finden.
Ja, ja, klar. Hundertprozentig.
Letzter Punkt war der kollektive Narzissmus. Ne?
Mhm. Finde ich spannend, kollektiver Narzissmus, und habe ich auch selber schon gemerkt. Ich würde tatsächlich jetzt mal meine zweite Verschwörungstheorie droppen, die vielleicht ein bisschen unerwartet ist, weil...
Ich lass mich gerne überraschen.
Es gibt, ich habe schon darüber nachgedacht, okay, was für Verschwörungstheorien gibt es? Ex-Menschen hier auf dem Mond, Hitler wohnt hier auf der dunklen Seite des Mondes.
Nee, die Ex-Menschen, das verwechselst du jetzt, die Ex-Menschen leben
im Inneren der Erde, stimmt, genau.
Ja, die Erde ist ja hohl.
Es gibt ja sehr, sehr viele, sehr, sehr... fernab Verschwörungstheorien. Aber weißt du, was momentan eine sehr, sehr große Verschwörungstheorie-Gruppe ist? Die Gruppe um Andrew Tate.
Ja, hatten wir da schon mal drüber gesprochen?
Nicht unbedingt in dem Kontext, weil das Witzige ist, ich habe mich mal ein bisschen damit auseinandergesetzt. Andrew Tate an sich ist ja schon so ein bisschen, der redet viel davon, dass das drüberliegende Theme ist, Männer werden schwach und submissive und werden klein gehalten vom Feministen und Linksliberalen und sowas. Dass Männer halt klein gehalten werden. Aber darum bildet sich so eine weitere Bubble, so eine weitere Schicht, die halt davon ausgeht, dass durch höhere Institutionen und auch durch die Wirtschaft und durch große Konzerne bewusst Angriffe auf die Männlichkeit gemacht werden, weil Männlichkeit dafür sorgt, angeblich, dass Leute weniger konsumfreundlich sind. Und schwache Männer sind besser für einen Konsumstaat. Das ist deren Theorie.
Ja.
Und die reden beispielsweise von Dingen wie, sie pumpen Chemikalien in unser Essen,
Chemikalien. Oder ich glaube, du hattest mal im Podcast erzählt dafür, dass sie irgendwelche Stoffe ins Grundwasser mischen.
Stoffe ins Grundwasser. Das haben wir. Das, die reden davon, dass diese ganzen Chemikalien dafür da sind, um die Testosteronspiegel von Männern zu senken. Die behaupten ohne irgendwelche Belege auch immer, dass der Testosteronspiegel von Männern vor 50 Jahren über 1000 war im Durchschnitt und wir jetzt irgendwie zwischen 400 und 900 sind. Ohne irgendeinen Beleg. Weiß ich nicht. Kann sein. Im Krieg kommt, keine Ahnung. Aber dass Männer halt damals viel mehr Testosteron haben und sowas und die Männer deswegen jetzt so viele Femboys rumlaufen, also irgendwie deswegen mehr Transsexuelle rumlaufen und sowas. Solche Sachen behaupten die. Dass es dadurch kommt, dass Leute Chemikalien ins Wasser mischen und in ihr Essen mischen und dafür sorgen, dass die Leute immer schwächer werden. Das ist Punkt 1. Und zusätzlich zu diesen Linksliberalen, die halt dafür sorgen, dass die Leute mehr konsumfreundlich werden und die Männer schwächer machen wollen, weil sie deswegen mehr konsumieren, kommt dazu, dass besonders Apps wie besonders TikTok dafür da sind, um den Westen zu sexualisieren und dafür zu sorgen, dass der Westen, dadurch, dass er sexualisiert wird, verdorben wird und deswegen mehr schwache Männer entstehen. Also Leute, die nur Pornos gucken und deswegen weniger motiviert sind, weniger hart arbeiten und so ein Kram. Mhm. Und das ist eine riesige Bubble, die sich darum gebildet hat, die wirklich davon sorgt, dass Institutionen dafür sorgen, dass Männer verweichlicht werden. Das ist deren Punkt. Und das ist eine riesige Verschwörungstheorie, die so im Hintergrund von dem Ganzen läuft. Und das fand ich super spannend, dass Verschwörungstheorien in so einem Frame sind.
Ja, aber da siehst du mal diese Allgemeingültigkeit von diesen Regeln, was Verschwörungstheorien angeht, ne?
Ja.
Es geht ja jetzt am Ende wird ja jede Theorie gerne genommen, solange das dein Weltbild irgendwie bestätigt.
Genau.
Und solange du dich einer Gruppe zugehörig fühlst, die etwas begriffen hat, was sonst keiner begriffen hat.
Genau, und das ist genau wieder der Punkt. Diese ganzen Gruppen, diese ganzen Manosphere, wie sie auch bezeichnet wird, um Andrew Tate herum, sind halt alle Teil dieser Gruppe. Und die meinen, sie haben etwas verstanden, was andere nicht verstanden haben.
Ja, oder andersrum, dass sie als Einzige begriffen haben, was uns hier nicht erzählt wird.
Genau.
So, weil, das fand ich sehr witzig, ich weiß nicht, ob du den Spruch von Felix Lobrecht kennst. So, der meinte irgendwie, er hat sich mal versucht, so in dieses Denken von Verschwörungstheoretikern reinzudenken. Und du kennst das doch, wenn bei WhatsApp, wenn eine Nachricht geschickt bekommen hast und die hat der andere gleich wieder gelöscht.
Ja.
Und dann steht da dieses Zeichen mit der gelöschten Nachricht. Ja. Du weißt, da stand mal irgendwas, aber du weißt nicht was. Und er meinte, die Verschwörungstheoretiker laufen den ganzen Tag mit sowas durch die Gegend, ja, von der Seite der Regierung.
Genau,
so,
die wissen nicht.
So, die Regierung hat dir eine Nachricht geschickt und gleich wieder gelöscht.
Ja, genau.
Das fand ich sehr, sehr...
Ist sehr, sehr passend, weil es ist auch irgendwie immer Gefühl, dass hohe Institutionen irgendwas in der Richtung steuern. Und besonders wollen, dass Männer verweichlicht werden oder in dem Fall von Flat Earthern, dass die Regierung verheimlichen möchte, dass die Erde flach ist. Warum auch immer sie das machen wollen würden...
Ja, also...
Verstehe ich manchmal nicht, ne?
Aber ja, das sind dann halt so politische Intrigen oder so. Ich meine, es gibt ja auch zum Beispiel diese Theorie, dass irgendwie in einem Keller in Chicago oder in Washington von so einem Pizzaladen, in einem Keller da, die sich die Mächtigen des Landes treffen und mit Blutopfern von Kindern den Dow Jones kontrollieren, ne?
Ja.
Also es gibt ja immer irgendein... Und dafür sind Verschwörungstheorien halt auch da, um... Sachen, die nicht erklärbar sind. Der menschliche Geist will ja immer auf der einen Seite, das fand ich auch sehr interessant, dass du einmal dieses menschliche Bedürfnis hast, die Welt zu verstehen. So, nur ist die Welt leider verdammt komplex. Du hast Zufälle mit dabei, du hast Glück, nenn es wie du willst. Aber die Welt ist unglaublich komplex.
Mhm.
Und jetzt trifft diese komplexe Welt auf einen Menschen mit diesen vier starken Eigenschaften. Und der möchte sich das natürlich einfach machen. Und so stellst du halt diese Verbindungen her. Ne, das ist aber das eine. Und das andere war, dass Menschen einander verstehen wollen. So, ja, dieses grundlegende Bedürfnis, du lernst irgendwie jemanden kennen und suchst direkt nach seinen Motiven. Ist das Freund, ist das Feind, kann ich mit dem gut, kann ich mit dem nicht gut, was will der von mir? Und auch das ist bei Verschwörungstheorien immer auch sehr, sehr vereinfacht. Das sind halt immer diese schlechten Motive, die halt hinter diesen Verschwörungstheorien stehen, ne?
Ja.
Dass sich am Ende diesen Leuten immer die Frage stellt, wer profitiert am Ende davon? Du brauchst auch immer eine Katastrophe oder irgendwie sowas. Ne? Eine Katastrophe werden ja immer gerne genommen. Und am Ende die Frage, das war ja bei Corona so, Katastrophe tritt ein, Virus kommt, globale Pandemie. Und die Leute fragen sich, wer hat davon profitiert? Amazon hat davon profitiert. Bill Gates hat davon profitiert. Da wurden ja auch irgendwelche komischen Zahlen irgendwie durcheinander geworfen, so, für die es am Ende auch keinen wirklichen Beleg gab. So, wer davon alles hätte profitieren können. Ne? Und das sind dann diese Urheber, die Verschwörenden dahinter. Ne?
Ja, das finde ich auch immer wieder spannend, dass da immer wieder, ja, es ist häufig, dass sie dann auf diese großen Unternehmen gehen und die mächtigen Leute der Welt gehen, dass sie sagen, dass es in der Richtung halt das große Übel liegt.
Ja.
Aber du musst halt bedenken, so ein Jeff Bezos, der hat genug damit zu tun, wie er möglichst reich werden kann und welches Haus er sich als nächstes kauft. Als ob dem das so wichtig wäre.
Ja, und vor allen Dingen, was du dann halt auch ganz oft verkennst, ist halt diese Komplexität von Systemen. Ich meine, jetzt guck mal zum Beispiel, ich meine, Klimaleugner sind ja auch nochmal so eine Sache, ne? Verschwörungstheoretiker, die den Klima, der Klimawandel ist eine reine Erfindung der Technologiebranche, um sich neues um sie mit neuen Technologien die Taschen vollzustopfen und so. Da musst du mal überlegen, was für ein unglaublich komplexes Lügenkonstrukt da nötig wäre, um diese Verschwörungstheorie zu vertuschen.
Und ja.
Das ist ja auch nochmal dieses, das ist ja auch dieses große Problem. Deswegen schreibt von Schätzing zum Beispiel in seinem Buch, lassen Sie sich nicht auf Diskussionen mit Verschwörungstheoretikern ein, weil sie können nicht gewinnen.
Nein, die sagen ja auch, dass du indoktriniert bist oder dass du nur auf
genau, je mehr Fakten,
Medien, die gestreut haben, zurückgreifst.
Je mehr
und so
Fakten
Kram,
du
ja.
lieferst, desto mehr ist das für die eine Bestätigung, wie komplett dieses Lügenkonstrukt ist, das uns alle irgendwie manipulieren soll.
Ja, es bestätigt einfach immer weiter nur ihren Bias. Du kannst halt Leute da nicht wirklich reinkriegen. Und deswegen sind diese großen Spaltungen ja auch in unserer Gesellschaft da. Siehst du ja überall. Und diese Verschwörungstheorien, ich finde es immer ein bisschen erfrischend, wenn du dir halt diese Verschwörungstheorien anhörst, die so absurd sind, wo du einfach denkst, mit diesen Leuten musst du gar nicht diskutieren. Aber wenn dann Leute nah dran sind, also nicht nah dran im Sinne von, die sind sehr, sehr nah an der Wahrheit dran, sondern eher nah dran sind an wirklich deinem Leben und wirklich, was dein Leben beeinflusst. Dann wird es halt so ein bisschen aufwendiger, weil diese Leute triffst du dann häufiger und du musst dann häufiger mit diesen Leuten diskutieren.
Ja.
Und dann wird es schwierig, wie gehst du mit diesen Menschen um?
Weil hast du Leute irgendwie so im, also jetzt ohne Namen zu nennen oder sowas, aber hast du Leute irgendwie in deinem näheren Umfeld, wo du sagen würdest, das sind, die glauben an komische Sachen? Religiosität ausgenommen?
Ich hatte mal Menschen in meinem Umfeld, ja.
Weil, also jetzt mal ganz kurz so als Einwurf, ne? Wenn man sich genau überlegt, ist Religion auch nichts anderes als eine Verschwörungstheorie.
Sowieso, genau.
Wenn du es dir mal überlegst, ne? Also jetzt ohne irgendwelche religiösen Angriffe zu starten, aber das Konstrukt ist eigentlich das Gleiche.
Ja.
Da kannst du jetzt vielleicht nicht unbedingt so dieses, also da würde ich jetzt auf gar keinen Fall mich anmaßen, dieses auch das gleiche psychologische Profil zu nehmen, aber der Grundtonus von der Religion ist ja ähnlich, ne? Du hast eine Gruppierung, die an eine bestimmte Sache glauben, die sich dadurch sämtliche Phänomene auf diesem Planeten erklären.
Es war ja auch damals so ein Punkt, also die Religion war ja auch damals dafür da, ich weiß nicht, ob sie aus dem Grund geschaffen wurden, aber ich glaube eher, dass sie von den Menschen selber geschaffen wurden, um sich eine Richtung zu geben. Aber Religion wurde ja in der damaligen Zeit, besonders so ums Mittelalter rum, eher dafür genutzt, um die Menschen zu kontrollieren. Religion wurde ja viel dafür zu genutzt, um zu sagen, was dürft ihr nicht? Wenn ihr das macht, dann werdet ihr von Gott gestraft. Wenn ihr das nicht macht, wenn ihr das tut für die Kirche, das tut. Menschen wurden halt damit beeinflusst, um Dinge zu tun, die für diese Leute wichtig waren.
Ich glaube, das kam später. Also ich glaube ich tatsächlich, meine, also ich glaube,
das
dass
ist
die
ja
Menschen
später im Mittelalter, ne? Also Mittelalter ist ja schon sehr, sehr frei weit in die Religion.
Ach so,
rein.
So meinst du das jetzt? Also ja, also genau. Ich glaube halt, Religion ist ursprünglich entstanden, weil die Menschen Phänomene sich erklären wollten, die sie nicht erklären
genau,
konnten.
Genau, das ist ja alles so eine.
Und dann haben Institutionen wie die Kirche zum Beispiel gemerkt, wenn viele Leute daran glauben, ist es ein super Instrument, um Menschen zu kontrollieren.
Genau, dafür wurden Verschwörungstheorien dann genutzt. Aber die Entstehung von diesen Theorien ist halt, weil Menschen probieren, mit ihrem limitierten Wissen sich das zu erklären, was sie haben.
Ja.
Was passiert, wie die Welt ist, und sie müssen sich das ja irgendwie erklären. Und die Entstehungsgeschichte und sowas, sich vorzustellen, dass es einen Urknall gab, ist schon sehr, sehr schwierig für jemanden, der, keine Ahnung, sein Haus gerade von Hand aus Steinen gebaut hat. Der hat dann schon eher, tendiert wahrscheinlich schon eher dazu, dass es irgendwelche höheren Mächte gibt, die ihn erschaffen haben. Und wenn du dann nur dieses eine Buch, die Bibel hast, die irgendjemand da mal geschrieben hat, was eigentlich eher eine Geschichtssammlung ist.
Vor allen Dingen, du hattest ja auch als Quellen damals ja auch nur die Mund-zu-Mund-Propaganda. Die meisten Menschen konnten ja noch nicht mal lesen.
Ich finde, ehrlich gesagt, das finde ich tatsächlich einer der schöneren Dinge an Religion. Vor den Büchern und sowas, also wenn, ich bin ein großer Fan von, auf jeden Fall, dem ersten Teil der Serie Vikings. Und diese Geschichten, die sie sich dann über dem Feuer erzählen, die sitzen da alle ums Feuer herum und dann gibt es eine Person, die sehr gut Geschichten erzählen kann und die erzählt dann allen, hören den gebannt zu und erzählen dann diese Geschichten von ihren Göttern. Die haben dann so viele Geschichten und Anekdoten von ihren Göttern, die sie immer weiter erzählen und weiter erzählen, die einerseits immer eine Lehre für die Kinder auch sind, wenn sie Kindern diese Geschichte erzählen, was ja auch eigentlich häufig so war, dass es eigentlich in diesen Geschichten immer eine Lehre für die Menschen gab und quasi ein Gesetz für die Menschen gab. Aber ich finde es eigentlich immer schön, dass sich halt Leute halt träumen von solchen grandiosen Taten, die die Götter begangen, gemacht haben, dadurch deren Humor und Freude gefunden haben.
Ja.
Das fand ich immer irgendwie, hatte irgendwie was Faszinierendes, was Schönes.
Ja, weil es was Menschliches über die, sie wurden immer weitergetragen, es hat die Kommunen zusammengeschweißt sozusagen.
Ja.
Das ist ja genau. Auch wiederum der Unterschied zwischen Religion und einfach stumpfen Verschwörungstheorien. Weil, aber ich meine, nimm die griechischen Sagen.
Ja, genau.
Also sind tolle Geschichten, genau. Und ehrlich gesagt, auch die Bibel ist natürlich jetzt kein Geschichtsbuch im Sinne von historisch korrekt, aber da sind schöne Geschichten dabei.
Ja, ich finde aber diese ganzen Mythologien, ich finde die Bibel an sich dann auch die am wenigsten prunkvolle und schönen Geschichten. Also ich finde halt, cool sind die Mythologien aus Griechenland, aus die nordischen Mythologien und sowas. Das sind ja wirklich so grandiose Geschichten. Allein schon, wenn du dir die Geschichten über Thor anhörst, wie er, keine Ahnung, die Seeschlange. Es gibt so eine, die haben von einer Schlange, die Welt umschlingt, gesprochen, die Thor bekämpft hat und
ja. Solche
Geschichten, so grandiose Geschichten, die sie sich dann erzählen, die ihnen dabei ihre Welt erklären.
Ja. Oder zum Beispiel, was ich auch immer total toll fand, ist die Geschichte, warum, also die Geschichte rund um die Jahreszeiten, warum es Jahreszeiten gibt aus der griechischen Mythologie.
Ja.
Mit der Fruchtbarkeitsgöttin Demeter, die sich einmal im Jahr, wenn ihre Tochter zu ihrem Ehemann Hades in die Unterwelt geht, aus Kummer in eine Höhle verzieht und dann wächst nichts mehr und es wird kalt und so weiter. Also
ja.
das sind schon komplexe, schöne Geschichten, die da drumherum entstanden sind. Aber jetzt, ich hatte dich vorhin bei deiner Antwort unterbrochen, und zwar hatte mich ja interessiert, ob du jemanden im engeren Kreis hast, der, wo du sagen würdest, das ist für mich Verschwörungstheorie.
Ja, genau. Ich hatte mal solche Leute in meinem Umkreis, die sind nicht mehr in meinem Umkreis, die waren auch eher so ein bisschen gezwungenermaßen in meinem Umkreis, ich weiß nicht, wer das war. Tatsächlich war diese eine Person Anhänger von Reconquista Germanica.
Von was?
Kennst du nicht auch Reconquista Germanica? Da hat ZDF Neo, hat Jan Böhmermann auch mal einen Take drüber gemacht. Reconquista Germanica war eine Bewegung, die war sehr, sehr rechtsorientiert. War gegen die Regierung und auch sehr, sehr verschwörungstheorielastig. Und das war eine, ich glaube, es war eine Discord-Gruppe. wo halt sowas gemacht wurde. Da musstest du aufgenommen werden und sowas. Da gab es
Okay.
einen Führer in der Gruppe, in Anführungszeichen, und die haben halt davor gesprochen, dass Deutschland wieder mit zu übernehmen. Die haben halt sehr, sehr viel, auch sehr, sehr viel Verschwörungstheorien über die Regierung gehabt. Und der war halt Anhänger davon.
Krass. Ja.
Und das fand ich auch mal wieder spannend, wie er sich denn. Der Typ war nicht dumm. Das war wirklich ein intelligenter Typ, der hatte was drauf. Aber total in dieser Bubble drin. Und das finde ich auch immer wieder spannend. Weil diese Menschen sind halt wirklich nicht dumm. Aber die hängen einfach komplett in ihrer Bubble fest. Und sind komplett von ihrem Umfeld geprägt.
Ja, also davon werden die aber wahrscheinlich andere aus diesem Persönlichkeitsding halt gerade so dieses gegen Autoritäten, keiner sagt mir, was ich zu tun oder zu denken habe und auch gerade dieses Gruppendenken, sich zugehörig zu einer Gruppe zu fühlen, die sich über andere erhebt, dadurch, dass sie eine Wahrheit begriffen haben, die die anderen einfach nicht kapieren.
Genau.
Ich glaube, das ist, glaube ich, unglaublich machtvoll. So, weil Menschen haben ja dieses Bedürfnis, irgendwie ein besonderes Flöckchen zu sein. Und das ist auch der Grund, warum man einen Verschwörungstheoretiker, glaube ich, nur sehr, sehr, sehr schwer überzeugen kann, seine Meinung zu ändern, weil wenn er sich eingestehen würde, dass das, woran er geglaubt hat und das, woran seine Gruppe glaubt, Mist ist, oder was heißt Mist, das ist auch schon wieder so wertend, dass es einfach mit logischem Denken nicht sinnvoll ist. Dass die Fakten dagegen
Er
sprechen.
würde seine komplette Gruppe verlieren, er würde seine,
Seine Identität auch, ne?
er würde
Seine
seine
Bes
Identität verlieren, dann müsste sich eingestehen, dass er so viel Zeit damit verschwendet hat, mit Bullshit.
Ja,
Deswegen
deswegen.
wird er sich das nicht eingestehen, auf jeden Fall nur sehr, sehr schwierig.
Genau. Dazu gab es noch eine, tatsächlich allerdings, dass es funktioniert. Dazu haben auch Leon Winscheid eine sehr schöne Geschichte im Podcast erzählt von einem ehemaligen Neonazi, der Führer von einer sehr rechten Neonazi-Gruppe war. Und der dann irgendwie über den genauen Weg, wie er dann dahin gekommen ist, weiß ich nicht mehr. Er ist auf jeden Fall immer noch als Mensch mit sehr rechten Gedankengut, ist er Lehrer für eine Integrationsklasse geworden. So. Und dann musst du dir mal vorstellen, dass dann Neonazi vor Ausländern sitzt, vor Leuten mit Migrationshintergrund und denen dann was beibringen muss. So. Und es war dann wohl so, dass er denen wirklich diese Fragen gestellt hat, die NPD und AfD-Wähler sowieso rausblühen. Ja, wie kann es sein, dass ihr ein Handy habt, aber dass ihr alle ein Handy habt, aber keinen Pass? So, hat er einfach mal diese Frage, das ist ja so dieses klassische, ne, was diese Parolen, die so hört. Alle ein Handy, aber keiner einen Pass, so ein auf den. Und dann meinte zum Beispiel der eine, der da drin saß in der Klasse, der meinte dann, ja, wie wär's denn mit dir, wenn du aus deinem Land abhauen würdest? Was würdest du eher? Das Handy ist so unglaublich wichtig, um für deine Familie erreichbar zu sein, wo du vielleicht auch andere Dokumente drauf hast, worüber dein Zahlungsverkehr inzwischen läuft und so. Oder ein Pass, den du dir in Anführungsstrichen jederzeit holen kannst. Ne? Oder was war noch so eine andere Frage? Ja, wie kann es eigentlich sein, dass die ganzen jungen Männer nur hier nach Deutschland kommen? Habt ihr keine Frauen und Kinder oder was? Was seid ihr eigentlich für ein Volk? Und dann hat der gesagt, ja, wie würdest du das denn machen? Wie würde das bei euch laufen? Die Alten sind zu alt, um rüber zu reisen, die Jungen sind zu jung. Die Mütter bleiben bei den Kindern und rüber werden die mit der höchsten Erfolgschance geschickt, das sind die jungen Männer.
Und die schicken das Geld dann wieder zurück.
Ja. Oder holen die Familien nach.
Genau. Das ist ja sowieso meistens der Plan,
So,
dass die Männer
und
rübergehen, Arbeit finden und nachholen.
über diese Zeit ist der Typ dann zu der Erkenntnis gekommen, dass die Glaubenssätze, die er auch jahrelang selber seinen, in Anführungszeichen, Jüngern weitergegeben hat, völlig falsch sind. Und jetzt engagiert er sich, ist er komplett von der, hat er sich komplett von dieser Neonazi-Gruppe, von der NPD distanziert und arbeitet jetzt mit Integrationsklassen und sowas zusammen.
Ja, genau, weil das Problem ist meistens, dass die Leute die andere Seite sich gar nicht anhören. Und er war dazu dadurch natürlich jetzt gezwungen. Und deshalb ist er dann zum Schluss gekommen, dass seine Ansichten vielleicht auch nicht so richtig sind. Ist vielleicht auch ein ganz schönes Fazit jetzt, wenn wir es mal damit so abschließen wollen.
Genau. Also da hilft, glaube ich, dann wirklich etwas in Anführungsstrichen in direkter Kontakt, weil das ist ja halt das Ding, dass viele Verschwörungstheorien ja heute gegen eine Gruppe greifen, mit der sie, die nicht greifbar ist. So.
Ja, du
die
hast,
AfD macht das ja nicht anders.
Kannst du nicht mit der Regierung reden.
Die AfD macht das ja zum Beispiel nicht anders. Der beliebter Feind ist ja auch das System.
Ne? Genau.
Das ist wunderbar, das ist nicht greifbar. So, da kannst du nicht sagen, okay, da müssen sich die AfDler und das System mal zusammensetzen und mal diskutieren. Ne.
Das funktioniert nicht so ganz.
Ist schwierig. Ja. Und also ich gehe da tatsächlich, da finde ich das Beispiel mit dem NPDler zwar ein schönes Beispiel über die Änderung von Glaubenssätzen, aber Verschwörungstheoretiker sind da, glaube ich, doch noch mal ein bisschen was anderes. Und da gehe ich, glaube ich, eher mit Frank Schätzing, dass es keinen Sinn macht, mit diesen Menschen zu... Das Beste ist, einfach wegzugehen.
Wenn ihr so jemanden, also das können wir als Fazit nehmen, wenn ihr so jemanden in der Familie habt, der euch auf einmal erzählen möchte, die Erde ist flach, diskutiert nicht mit denen. Lasst ihm diese Freude, dass er sich dieser Gruppe zugehörig fühlt. Ihr werdet ihn nicht umdrehen können. Einfach nicht mit den Leuten reden darüber.
Ich glaube, was man machen kann, ist das Ganze aus einer neutralen Perspektive raus zu betrachten. Weil egal, welche Verschwörungstheorie du nimmst, man kann sich ja so ein bisschen dieses, was ich jetzt hier so ein bisschen aufgezählt habe, mit dieser, dass es bestimmte Persönlichkeitseigenschaften gibt, die sowas fördern, solche Verschwörungstheorien anzunehmen und so weiter, das mal ein bisschen menschlicher betrachten, weil jede Verschwörungstheorie zeigt ja auch ein bisschen, wovor hat dieser Mensch eigentlich Angst?
Ja.
So, keine Kontrolle zu haben oder sowas, dass man vielleicht durch, man kann ja Fragen stellen. So, man sollte sich auf gar keinen Fall über diese Person stellen, weil dann machen die direkt dich, dann bist du einer von den Bekehrten, die, wo es völlig hoffnungslos ist. So, ich glaube, da macht es wirklich Sinn, sich erstens nicht über diese Person zu stellen, sich nicht über die lustig zu machen. Was jetzt für mich so schlau dahergesagt ist, wobei ich, dass ich sagen muss, ich bin einmal auf eine getroffen, die während Corona halt erzählt hat, dass Bill Gates uns alle Chips implantiert und so. Und da muss ich tatsächlich sagen, dass es sehr witzig war, sie in diesem Glauben zu bestärken, indem du noch weitere Fakten so dazu packst, um langsam dabei zuzugucken, wie sie durchdrehte. Anderes Thema.
ja.
Also jetzt mal aber rational, menschlich gesehen, macht es, glaube ich, mehr Sinn, durch Fragen herauszufinden, du wirst diese Person nicht umstimmen, das glaube ich auch, aber mal für sich selber herauszufinden, warum glaubt diese Person, woran sie glaubt? Warum glaubt sie das? Was schwingen da für Motive mit?
Ja, vielleicht auch einfach, vielleicht bist du ja die Person, die solche Einsichten hat, oder Ansichten hat. Und vielleicht solltest du dir selber dann mal kurz Gedanken machen und sagen, wir haben wahrscheinlich auch Ansichten, die andere nicht teilen. Mach dir Gedanken drüber und
jetzt sind wir auch wieder recht lang gewesen.
Sorg dafür, dass du offen dafür bist, mit anderen Leuten zu reden und anderen Leuten zuzuhören. Weil wenn du es machst, sind die anderen Leute auch bereit dazu. Könnte man so schließen.
Ja. Denke ich auch. Auch vielleicht Alternativen anbieten. So von wegen, guck dir das und das nochmal an oder so.
Auf jeden Fall Offenheit zeigen. Wenn du Offenheit zeigst, zeigt die andere Person auch mehr Offenheit.
Hoffentlich.
Ja.
Hoffentlich. Man weiß es ja auch nicht. Nö, ist doch jetzt eigentlich ein ganz, ganz schönes Fazit gewesen eigentlich. Ich fand es tatsächlich sehr interessant, wie sehr menschlich das doch ist, an Verschwörungstheorien zu glauben. Weil in irgendeiner Form und Art und Weise tun wir es ja alle.
Ja.
Nur die meisten Verschwörungstheorien sind wahrscheinlich eher harmlos als die wirklich extrem. Dann machen wir mal Schluss für heute, würde ich sagen. Ne?
Würde ich auch mal sagen.
Lenny ist bei mir wie immer ein innerliches Bratkartoffelpflücken hatten wir schon, ne? Was haben wir immer?
Smarties schälen.
Hatten wir auch schon, ne?
Ich glaube, langsam wird es eng, wenn wir jetzt
wirklich... Ein innerliches ich bleib bei dem Bratkartoffel. Mir fällt das alles.
Die Bratkartoffel ist gerade immer komplett schön.
Es war mir ein innerliches Bratkartoffel. pflücken, stechen. Innerliches Bratkartoffel stechen.
Okay.
dann hören wir uns demnächst wieder. Leute, von meiner Seite aus bleibt nur zu sagen, schönes Wochenende, wenn ihr uns am Donnerstag hört. Und ansonsten, take care und haut rein.
Ich muss erstmal pissen. Haltet die Ohren steif.